Mal gucken, wo ich mir das Teil hier hin tue. Viele von euch waren ja vor 2 Wochen da. Da hatte ich euch noch eine kleine Mitteilung gemacht, was mich so beschäftigt. Das Thema Gebet. Und da braucht keiner eine prophetische Gabe zu haben. Letzte Woche in Sehende ging es um das Thema Gebet. Eigentlich würde ich diese Gebetspredigt heute gerne halten, aber das würde uns dann mit unserem Predigtplan durcheinander bringen. Aber die Quintessenz, die möchte ich doch kurz sagen. Es ist egal, ob wir hier in der Gemeinde gemeinsam beten. Ob du laut betest, deine Stimme erhebst, dass alle das Gebet mitkriegen in der Gemeinschaft. Oder ob du leise für dich betest. Ich habe zum Beispiel vorhin leise gebetet. Es ist auch egal, ob du in deinem Kämmerlein betest, hinter dir zumachst und dein Herz, so wie wir es gerade in dem Lied gesungen haben, dein Herz vor Gott ausschüttest. Es ist egal im Bezug auf eine Sache. Und das ist etwas, was wir oft vergessen, ich auch. Wenn wir beten, dann sind wir in Gemeinschaft mit Gott. Ob wir jetzt im Hauskreis sind und Gebetsgemeinschaft haben, ob du im Auto fährst über die Autobahn und dir fallen Gebetsanliegen ein und du betest dafür. Im Geist sind wir vor dem Thron Gottes. Und das ist so wichtig. Vor dem Thron Gottes werden diese Gebete in Gebetsschalen gesammelt und sie gehen wie Rauch auf vor Gott. Und Gott hört deine Gebete. Gott sieht auch dein Herz, wenn du es vor ihm ausschüttest, mit all deiner Freude und mit all deiner Not. Gott sieht das. Und durch Jesus Christus, der als der ewig seiende hohe Priester mit sich selbst als Opferlamm ins Allerheiligste gegangen ist, er hat uns den Weg frei gemacht. Und wenn wir beten, dann sind wir in der innigen Gemeinschaft mit Gott. Gott hat dich und mich an jeden von uns berufen, durch Christus Jesus, dass wir in die innige Gemeinschaft mit Gott kommen. So, jetzt aber, das war kurz so Telegrammstil komprimiert von letzter Woche in Sehende. Liebe Grüße von den Geschwistern aus Sehende. Ich hoffe ja, dass mal ein Bruder aus Sehende, Wilhelm oder der andere Bruder Schäfer, dass einer von denen mal hierher kommt und hier predigt. Bruder Schäfer ist Sohn von einem Missionar, der in Argentinien mit dem VW-Bus mit seiner ganzen Familie durch Argentinien rauf und runter gefahren ist. Kofferraum voll, nein, nicht Kofferraum voll, VW-Bus voll mit Traktaten und Missionsschriften und war mit seiner Familie im Auftrag des Missionswerkes Mitternachtsruf unterwegs. Joel Schäfer ist einer der Söhne. Daniel Schäfer ist in Hannover in einer Gemeinde und Joel in Sehende. Wäre mal interessant, von ihm auch eine Predigt zu hören. Heute sind wir im Markus-Evangelium. Ein kurzer Rückblick aus dem 5. Kapitel und was wir im 6. Kapitel hatten. Wir hatten den Gadarener, den Besessenen. Wir hatten Jairus mit seiner kranken Tochter. Dazwischen eingepflegt war die blutflüssige Frau, die Jesus von hinten berührt hat. Jesus sagt, eine Kraft ist von mir ausgegangen, wissen wir alles. Und anschließend geht Jesus zu der Tochter vom Jairus hin. Sie war gestorben und Jesus sagt, sie schläft nur. Dann im Kapitel 6 sind wir weitergegangen, haben wir etwas gelesen über den Unglauben der Einwohner in Nazareth. Die Aussendung der 12 Apostel und ja, die Enthauptung von Johannes dem Täufer. Das sind so alles Geschehnisse, die da in dem Evangelium passieren, die in den anderen Parallelevangelien auch teilweise identisch oder teilweise mit Abweichung beschrieben werden. Und dann kommen wir jetzt zu Markus Kapitel 6, Vers 30. Eigentlich Vers 30 bis zum Ende des Kapitels, aber wir werden nicht alles schaffen, weil das sind eigentlich drei Unterkapitel. Erstmal das erste und dann mal gucken, das zweite mit der Brotvermehrung, wie weit wir kommen. Markus Kapitel 6, Vers 30. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also nach dieser Aussendung, ne? Aus dem Rückblick. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Kommet ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruhet euch ein wenig aus. Denn es waren viele von ihnen, die ab und zugingen, und sie hatten nicht einmal Zeit gehabt, um zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Viele Menschen aber sahen, dass sie weggefahren sind und merkten es. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Schiff ausstieg, sah er eine große Menge Volks oder eine große Volksmenge. Und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und das ist der erste Teilabschnitt. Im Rückblick haben wir gesehen, die Aussendung der 12 Apostel, der Jesus gab ihnen Vollmacht, auch über böse Geister sie auszutreiben und so weiter. Und jetzt kommen die Apostel zurück. Jesus ist also nicht alleine losgezogen und hat alles alleine gemacht, sondern er hat seinen Dienst, den er hatte, an die Apostel delegiert, sodass sie mit diesem Dienst in die Umgegend gingen und das Evangelium verkündigt haben. Sie haben die Kranken mit Öl gesalbt, über sie gebetet und auch Dämonen ausgetrieben. Und jetzt kamen sie zurück und berichteten ihm alles, was so passiert ist, hier und da und dort. Und Jesus sagt eins zu ihnen: Kommt und allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Das ist das, was der Jesus tut. Wir sind es gewohnt, jedenfalls hier in Deutschland, dass wir getrieben sind von unserem Terminplaner, von unserem Kalender. Ein Termin jagt den anderen. Also sich heute anzumelden, das klappt nicht. Man muss erst zu Hause gucken und gucken, ob der Terminplaner das erlaubt. Aber weißt, was ich meine, ne? Obwohl es schön ist, wenn sich jemand heute entscheiden kann. Aber wir sind getrieben von der Hektik der Zeit, vom Berufsleben, einer Universität. Die Tina, die nächste Woche hoffentlich hier ist, sie studiert ja in Hildesheim. Von einer Prüfung zur anderen, von einer Hausaufgabe, die sie abgeben muss beim Professor, zur anderen. Wir sind getrieben von unseren Terminen. Und dann kommt auf einmal die Weihnachtsfeiertage und Silvester und man hat mal für ein paar Tage etwas Ruhe. Und das ist das, was Jesus eigentlich auch will. Dass wir aus der Hektik der Zeit, wo wir sind, auch wenn wir nicht so wie die Apostel ausgesandt sind, aber Gott will, dass wir zur Ruhe kommen. Bei ihm, an seinem Herzen. Gott will, dass wir ein bisschen abseits, an einem einsamen Ort zur Ruhe kommen. Dass wir nicht getrieben sind von Termin, Termin, Termin. Dass wir nicht getrieben sind, da musst du hin und das musst du noch machen. Und der Herr will, dass wir zur Ruhe kommen. Und damit sie so abseits kommen, fuhren sie allein in einem Schiff an einen einsamen Ort. Und jetzt passiert etwas und viele sahen es, wie sie wegfuhren und merkten es. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen, kamen ihnen zuvor. Die Menschen hatten einen Hunger nach Gottes Wort. Sie hatten einen Hunger, was wir in der Einleitung gehört haben, nach der Gnade und nach der Wahrheit. Was haben die gemacht? Das waren Handwerker, das waren Tischler, so wie Jesus. Oder Schreiner, sagt man auch. Das waren Bäcker. Vielleicht auch Diamantenschleifer. Also heute gibt es in Israel viele Diamanten- und Edelsteinschleifer-Manufakturen. Die haben alles stehen und liegen lassen. Die wollten Jesus sehen und hören, was er zu sagen hat. Und als Jesus ausstieg aus dem Schiff, sieht er diese große Volksmenge und hat Erbarmen. Das ist etwas, was wir oft nicht haben. Ja, wir sind oft, leider, ich auch, erbarmungslos. Wo doch Gottes Wort sagt, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Wo doch Gottes Wort sagt, gegen Barmherzigkeit gibt es kein Gesetz. Gegen Diebstahl gibt es ein Gesetz. Gegen Mord gibt es ein Gesetz. Oder in verschiedenen Ländern verschiedene Gesetze. Aber gegen Barmherzigkeit, da gibt es kein Gesetz. Und Jesus hat ein großes Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Schafe, die keinen Hirten haben, sind verloren. Denn die wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Die wissen nicht, wo das frische Wasser ist. Die wissen auch nicht, wo das gute grüne Gras ist mit dem guten Klee und was die so gerne essen. Sie brauchen einen Hirten. Und hier sehen wir das. Und hier offenbart Jesus sich als Yahweh Roi. Psalm 23, Vers 1. Yahweh, mein Hirte. Der Gott, der mein Hirte ist. Gott ist unser Hirte. Und ohne ihn, wenn er uns nicht führt und leitet, finden wir nicht das frische Wasser, finden wir auch nicht das gute Klee. Im geistlichen Sinne. Natürlich, wenn du ins Kaufland gehst oder beim Aldi, weißt du genau, was dir gut schmeckt. Gar kein Thema. Das ist nicht gemeint. Sondern das Geistliche, was du brauchst, was ich brauche, da ist er, mein Hirte, dein Hirte. Dann geht es weiter zu dem nächsten, zu der Brotspeisung. Und als nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist öde. Und der Tag ist fast dahin. Entlasse die Leute, damit sie in die Gehöfte und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. So, haben sie eigentlich recht. Das Interessante ist, die Schüler sagen dem Meister, was er tun soll. Irgendwie komisch, ne? Eigentlich sollte doch der Meister den Schülern sagen, was er tun soll. Aber hier ist es mal wieder so, dass die Schüler genau wissen, was richtig ist. Entlasse sie, damit sie in die Gehöfte und Dörfer ringsum hergehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sprachen die Jünger, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Wir haben in der Bibel keinen, wie sagt man, Kassenbericht, wie viel Geld die Jünger gerade bei sich hatten. Aber 200 Denare, das ist ein Denar, ist der Tageslohn von einem Tageslöhner. Also wenn ein Tageslöhner einen Tag gearbeitet hat, hat er einen Denar bekommen. 200 Denare, das wären, sagen wir mal, ich rechne jetzt mal, damit es einfacher ist, 210 Denare, weil das wären geteilt durch 70, das wären, ja, geteilt durch 7, das wären 7 Monatsgehälter von einem Tageslöhner. Die so viel Geld dabei hatten, die Jünger Jesu? Glaube nicht. Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Jesus sagt ihnen aber, wie viele Brote habt ihr denn? Geht hin und seht. Und als sie sich erkundigt hatten, sprachen sie, 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle nach Tischgesellschaften ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel empor, dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten. Und auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf an Brocken 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Also, ich bin von Berufs wegen Informatiker und da muss man ein bisschen rechnen mit Zahlen und so, ne? Also, wenn ich 5 Brote habe und jetzt unter die Leute verteilen will, dann nehme ich wahrscheinlich 5 Körbe, in jeden Korb tue ich ein Brot rein und gehe damit rum, bis es alle ist. Ob die Jünger das genauso gemacht haben, wissen wir nicht, das wird nicht beschrieben, aber sie verteilten die 5 Brote. Wisst ihr was? Das ist für mich so ein wunderbares Wunder. Und dann heben sie 12 Körbe voll mit den Broten wieder auf. Mit den Brotresten. Wir haben vorne das Brot geteilt, ist durch die Reihen gegangen. Und jeder hat sich ein Stück abgebrochen und so. Und manchmal bleibt da so ein Krümel oder so ein zweites abgebrochenes Stück und entweder nimmt es der Nächste oder der Nächste bricht sich nochmal was ab. Und irgendwie waren auf einmal 12 Körbe voll. Haben sie wieder eingesammelt und von den Fischen auch. Und da sehen wir etwas. Gott tut ein Wunder, ein Ernährungswunder, weil Gott der Versorger ist. Jesus offenbart sich hier als Yahweh Jireh. Yahweh Jireh wird von den meisten übersetzt, Gott, mein Versorger. Ist nicht ganz richtig, sondern Yahweh Jireh bedeutet eigentlich Gott, der er sieht. Der Erste, der das benutzt hat in der Bibel, war Abraham. Als er seinen Sohn Isaak opfern sollte und ihn schon auf dem Opferaltar hat, und der Engel ihn dann gestoppt hat. Und dann hat Gott sich ein anderes Opfer ersehen. Ein Widder hatte sich im Gestrüpp verfangen und dann brauchte Isaak nicht geopfert zu werden, sondern das Opfertier. Yahweh Jireh heißt eigentlich also Gott, er sieht. Das von vielen übersetzt wird als Gott, mein Versorger, ist eine Interpretation davon, ist aber nicht die wirkliche Übersetzung. Sondern Gott, er sieht. Und Gott, er sieht auch deine Not und auch meine Not. Und er sieht auch deinen Kelch und meinen Kelch, den bittern. Wenn ich daran anknüpfen darf. Wir alle haben unseren Kelch zu trinken. Jesus sagt es aber nicht ihr müsst jetzt den bitteren Kelch trinken, weil Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er sagt nicht, der nehme das Kreuz seines Nachbarn auf sich. Er sagt auch nicht, er nehme das Kreuz, welches nur Jesus tragen konnte, auf sich. Er sagt, der nehme sein Kreuz auf sich. Jeder Bruder und jede Schwester hat ein anderes Kreuz zu schleppen. Dem einen geht es gut wie Abraham. Abraham war vermögend. Wenn man sich das mal ausrechnet, was der alles hatte an Rindern und Schafen und Herden und an Mägden und an Dienern. Die Kalender zum Beispiel, die wir verteilen jedes Jahr, die werden von Geschwistern gespendet, damit wir diese Kalender verteilen können. Denen geht es finanziell so gut, dass die das tun können. Aber dann gibt es welche, wenn sie sogar beim preiswerten Aldi einkaufen, die müssen jeden Cent umdrehen. Auch das gibt es. Müssen überlegen, wie komme ich diesen Monat über die Runde? Jeder hat ein anderes Kreuz. Und jeder soll nur sein Kreuz tragen. Das, welches der Herr dir gibt. Und Gottes Wort sagt, und das ist so schön, Gott legt uns eine Last auf, dass wir sie tragen. Er hilft uns aber auch beim Tragen. Im Johannesevangelium wird das ganz oft offenbar, wo Jesus sich bekannt macht, dass er Gott ist. Als er sagt, ehe Abraham ward, bin ich. Und hier tut er dasselbe. Bei dieser Brotspeisung sagt er, ich bin Gott, der euch versorgen kann. In der Einöde, wie die Jünger sagten. Damals, als Gott das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat, hat Gott sie doch auch versorgt. Das waren 600.000 erwachsene Männer, plus die Ehefrauen, plus die Kinder und dann die ganzen Rindviecher. Ich meine Rinder, ne? Also Kühe und Schafe und Ziegen und was die alles mit hatten. Und vielleicht auch Geflügel, Hühner, keine Ahnung. Gott hat dieses Volk in der Wüste versorgt. Und dennoch passiert Folgendes im 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 1, lesen wir, danach zog die ganze Gemeinde der Kinder Israel von Elim weg in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren, also 45 Tage rund. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch nur doch durch den Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns darum in die Wüste hinausgeführt, dass ihr die ganze Gemeinde Hungers sterben lasst. Und da sprach Gott, der Herr, zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es bedarf, damit ich erfahre, ob es in meinem Gesetze wandeln wird oder nicht. Und so weiter. Also da hat Gott abends Wachteln kommen lassen, dass die Leute abends Fleisch hatten. Und morgens, wenn der Morgentau kam, hat Gott das Manna fallen lassen auf die Erde. Und jeder sollte so viel sammeln, dass er genug zu essen hatte. Und das Manna, das hat für den Tag gereicht. Pro Kopf sollte man immer sammeln. Man sollte aber sich keinen Vorrat anlegen. Und diejenigen, die Vorrat angelegt haben, da ist das Manna über Nacht faulig geworden und es waren Würmer darin. Wenn ich mir das anschaue, das Volk Israel, wie sie in der Wüste gegen Mose murrten. Warum murren die gegen Mose? Die wissen doch, dass Gott, der Herr, sie hinausgeführt hat. Und das ist das, was wir manchmal auch tun. Wir murren gegen die Lebenssituation, durch die Gott uns führt. Wir murren gegen die Wüste, durch die Gott uns führt. Und anstatt, wir wissen genau, gegen Gott kann ich nicht murren, also sind es dann die Gemeindeleiter, Mose und Aaron. Oder neutestamentlich die Ältesten oder Pastoren der Gemeinde. Die sind schuld. Die haben alles falsch gemacht. Wären wir doch bloß in Ägyptenland geblieben und gestorben. Dass wir diesen Fehler nicht machen. Das Volk Israel ist uns gegeben. Die Fehler, die in der Bibel dokumentiert sind, damit wir daraus was lernen. Aber nicht lernen, die Fehler auch zu machen, sondern die Fehler nicht zu machen. Ich habe, ich habe den Vorteil, ich bin von 6 Kindern der Jüngste. Und ich habe die wenigsten Fehler gemacht. Nicht, weil ich so schlau bin. Ich habe geguckt, was meine älteren Geschwister alles falsch machen. Wo sie einen auf den Deckel kriegen von Papa und Mama. Und so konnte ich als jüngster Bruder von 6 Kindern, okay, das machst du nicht, was die jetzt machen. Und naja, ich habe dafür andere Fehler gemacht, wo ich nicht gucken konnte. Aber Gott hat uns die Fehler des Volkes Israels, was sie gemacht haben, vor Augen geführt, durch die Bibel, damit wir daraus lernen. Und obwohl das Volk Israel murrte gegen Gott oder alternativ gegen Aaron und Mose, hat Gott sich erbarmt und ihnen Wachteln gegeben zum Abend und morgens Manna, damit sie versorgt sind. Und auch hier sehen wir wieder Gott, der Versorger des Volkes Israel. Gott, der gute Hirte des Volkes Israel. Und hier im Markus-Evangelium, was wir gelesen haben, haben wir genau dasselbe. Da offenbart sich Jesus als der Versorger. Die Situation war ein bisschen anders. Die Leute haben nicht gemurrt, sondern die Jünger haben gesagt, Herr, schick die Leute weg, damit sie sich was in den umliegenden Dörfern und Gehöften holen zu essen. Er hat sie versorgt. Gott ist dein Versorger. Gott ist mein Versorger. Und dann ist da noch der Gedanke, ja, Gott ist mein Versorger, aber ich muss starken Glauben haben, damit Gott mein Versorger ist. Ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen, ja. Wenn mein Glaube so schwach ist, wie von dieser einen Person in der Bibel, die sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn dein Glaube auch so schwach ist, das macht nichts. Gott ist trotzdem stark. Und das ist mein Vertrauen. Selbst wenn mein Glaube so schwach ist, dass ich am Boden liege und sage, oh, ich weiß nicht mehr. Gott ist trotzdem stark. Und da können wir vertrauen. Seine Kraft ist unendlich. Deswegen heißt er auch omnipotent. Seine Kraft ist unendlich. Und er kann dir helfen in deiner Not. Und er kann dich durchtragen durch das Joch, welches er dir auferlegt, damit du nicht daran zugrunde gehst, sondern damit du daran wächst im Glauben. Gott will, dass wir wachsen im Glauben. Nicht zu so einem riesen Goliath, der hier so Bizeps hat wie Arnold Schwarzenegger oder so, sondern so wie David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als David da hinkommt und sieht, das Kriegsheer der Philister steht dem Kriegsheer der Israeliten entgegen, und dann sieht er, wie Goliath die Israeliten spottet, sagt er, was ist das für einer? Unbeschnitten. und spottet das Herrn, das Herr des Herrn, des Allerhöchsten, der hat verloren, der ist schon tot. Das Mann des Todes. Dass wir so einen, David war kein Kriegsmann zu dem Zeitpunkt. David war Hirte. Der hat die Schafe seines Vaters gehütet, mehr nicht. Er sieht aber im Glauben etwas, und das wäre so gut, wenn wir das auch könnten wie David. Der spottet Gott, Mann des Todes, verloren. Der Sieg ist Gottes. Der Sieg ist Gottes. Nicht derer, die uns so bedrohen. Nicht derer, die uns mit Lügen, Fallstricke vor die Füße werfen, damit wir dadurch zu Fall kommen. Der Sieg ist Gottes. Und dass wir doch so wie David glauben könnten. Und später, wo David dann doch zu einem Kriegsmann wird, weil er im Auftrag von König Saul die Kriege des Herrn kämpft, was tut David? David geht in die Gemeinschaft mit Gott und sagt, Herr, ich soll gegen die und die Krieg machen, weil Saul das gesagt hat. Wirst du mir Sieg geben? Und dann antwortet Gott und sagt, ja, stell deinen Herrscher so hin, so hin, so hin und dann wirst du sie überwinden. Ja, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und Gott will mit dir und mit mir eine innige Gemeinschaft haben. Aber damit wir da hinkommen, geht Gott mit uns manchmal leichte Wege, manchmal aber auch schwere Wege. Wir haben vorhin gehört von der Familie Laubinger. Bevor das mit Rosina war, ist der Vater von Manuel erkrankt. Die Ärzte haben einen Lungentumor festgestellt und operieren es nicht. Das bedeutet, es ist schon zu spät. Das Einzige, was noch möglich ist, Palliativmedizin. Es war der erste Schlag, den die Familie Laubinger vor ein paar Monaten hatten. Und kurz danach wird leider Rosina auch krank. Ja. Das sind Anschläge, die wir in unserem Glaubensleben erleben können. Nicht müssen. Können. Wo ist dann unser Vertrauen auf Gott? Wenn wir sowas durchleben. Also für mich ist es relativ einfach. Ich bin als kleiner Junge, war ich katholischer Messdiener und bin mit dem Priester über den Friedhof gegangen und habe viele Leute begraben, als Messdiener. Ich bin von Kindesbein an mit dem Gedanken, dass Menschen sterben, vertraut. Aber nicht jeder ist das. Und wenn dann noch jemand stirbt aus der lieben Verwandtschaft, dann tut das ganz besonders weh. Und wenn dann, wie wir vorhin gehört haben, noch jemand stirbt, von dem wir wissen, der ist noch nicht errettet. Er ist noch verloren, ohne Gott. Das tut weh. Aber Gott will dein Versorger sein. Essen und Trinken, nicht nur dem Leibe nach, sondern auch dem Geist nach. Gott ist dein Versorger, mein Versorger. Und auf ihn können und dürfen wir vertrauen. Aber vielleicht schaffen wir es doch noch, das Letzte. Markus 6, 45. Und als bald nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen, und vor ihm ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er das Volk entlassen hätte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, das Schiff mitten auf dem Meer und allein auf dem Lande. Und er allein auf dem Lande. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem Meer wandelnd und wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meere wandeln sahen, meinten sie zuerst, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Er aber sprach alsbald mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Nach der Speisung der 5000. Jesus verliert nie den roten Faden. Es kann sein, dass ich den roten Faden in meinem Leben verliere oder du. Aber Jesus nicht. Vor der Speisung der 5000, da sagte Jesus ja zu den 12 Aposteln, als sie zurückkamen und berichteten, was sie alles erlebt haben, ruht euch ein wenig aus. Und da hat er es nicht vergessen. Jetzt sagt er wieder, er nötigt die Jünger, dass sie ins Schiff gehen und auf die andere Seite des Sees rübergehen nach Bethsaida, bis er das Volk entlassen hätte. Und nachdem er das Volk entlassen hat und verabschiedet hat, ging er auf einen Berg, um alleine zu beten, in die Gemeinschaft mit Gott. Da haben wir es wieder. In die, Gott will Gemeinschaft haben, richtig intensiv, mit dir. Mit dir. Mit einem jeden von uns. Und dann sieht Jesus aber trotzdem ihre Not. Er verliert sie nicht aus seinen Augen. Jesus ist der gute Hirte. Er sieht, dass sie Not haben beim Rudern. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen über das Meer wandelnd. Jesus ging über das Wasser. Das wissen wir. Ich kann das nicht, übers Wasser gehen. Und ist hier jemand? Irgendwie nicht, ne? Also gut. Aber Jesus konnte das. Und die Jünger, als sie ihn sehen, denken sie, das ist ein Gespenst. Das geht doch gar nicht, dass da jemand übers Wasser geht. Und erst als Jesus ihnen sagt, fürchtet euch nicht. Seid getrost, ich bin's. Und erst da kommen sie, oh, ja, es ist der Herr. Und dann kommt ein Satz, der mich innerlich bewegt. Denn in Markus 6, 52 heißt es, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Denn ihr Herz war verhärtet. Und hier zeigt Gott sogar ganz unverblümt, dass das Herz seiner Jünger, der Jünger Jesu, sie ließen die Belehrung durch diese Situation mit den Worten, mit den Broten nicht zu, was sie daraus hätten lernen können. Und der Grund ist, denn ihr Herz war verhärtet. Gottes Wort sagt uns an etlichen Stellen, dass wir Acht haben sollen auf unser Herz. Ich auf meins, du auf deins. Dass wir Acht haben sollen, dass wir kein verhärtetes Herz haben. Denn wenn ich ein verhärtetes Herz habe, dann blockiere ich mich selber, sonst erreiche ich gar nichts damit. Oder ich erreiche das, was hier war, die waren nicht verständig geworden durch die Brotvermehrung. Sie haben gar nicht verstanden, dass Jesus der gute Hirte ist. Ja, und in dieser Gefahr stehe ich auch, wenn ich mein Herz verhärte, dass ich nicht mehr erkenne, wer Jesus wirklich ist. Dass er mein Hirte ist, der mich versorgt. Yahweh Roi. Und sie fuhren hinüber über das Land, kamen nach Genezareth und landeten dort. Und als sie aus dem Schiffe traten, erkannten die Leute ihn alsbald, durchliefen die ganze umliegende Landschaft und fingen an, die Kranken auf den Betten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in die Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass er sie nur den Saum seines Kleides anrühren durften. Und so viele ihn anrührten, die wurden gesund. Auch wenn Jesus dich oder mich aussendet, dann ist es nicht unsere Kraft, sondern es ist seine Kraft. Das heißt ja auch an einer Stelle, wenn wir Gott dienen, wir sollen ihm nicht dienen in eigener Kraft, indem wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, ich bin stark, ich mache das schon mal, sondern wir sollen ihm dienen in der Kraft, die er uns darreicht. Und wenn Gott dich dienen lässt, als Missionar, als Prediger, als Familienvater, das ist ein Dienst. Als Familienmutter, auch das ist ein Dienst. Dann diene Gott mit der Kraft, die er dir gibt. Ja, weil aus der Kraft heraus können wir Gott dienen. Wir lesen hier dann von der Vollmacht, dass die Leute dann anfingen, aus den Dörfern und den Städten umher und Gehöften die Kranken zu Jesus zu bringen, und er heilte sie alle. Alle, die seinen Saum berührten, wurden alle geheilt. Das ist etwas, das kann ich nicht. Das kannst du auch nicht. Wir können keinen Kranken heilen. Aber wir können für sie beten. Wir können vor dem Thron Gottes Fürbitte tun. In der Gegenwart Gottes beten. Auch für Rosina, auch für den Vater von Manuel. Dem Herrn sei Lob und Dank. Der Vater von Manuel hat sich 2 oder 3 Wochen, bevor er ins Krankenhaus kam mit dem Lungenkrebs, hat er sich bekehrt. Und das bei einem Bruder, mit dem ich früher oft so war. Ich hätte nie gedacht, dass bei dem Bruder sich ein Mensch bekehrt. Und Gott hat sogar diesen Bruder, wo ich in meinem Herzen falsch gedacht habe, Gott diesen Bruder benutzt, dass der Vater von Manuel sich bekehrt hat. Wir sind so schnell, etwas falsch zu beurteilen. Und Gott hat diesen Bruder benutzt. Wenn der Vater von Manuel geht, dann weiß die Familie, auch wenn sie traurig sind, denn auch wenn sie wissen, er ist gerettet und Halleluja sagen können, ist der Trennungsschmerz trotzdem da. Und das ist das, Geschwister, dass wir in der Gegenwart Gottes bleiben, dass wir das mitnehmen in unserem Herzen. Ich bin ein Schaf Gottes. Ich bin eins. Und wenn du es auch bist, nimm das mit. Gott ist dein Versorger. Gott ist barmherzig. Er will aber auch, dass du barmherzig bist. Auch mit den Komischen. So wie ich mit dem Bruder unbarmherzig war und dachte, bei dem bekehrt sich keiner. Hat sich doch einer bekehrt. Lasst uns barmherzig sein und in der Liebe Gottes vor den Thron Gottes treten und alle Anliegen für alle Heiligen mit Danksagung vor ihm bringen. Das ist das, was Paulus uns empfiehlt. Ich wünsche euch Gottes Segen, einen gesegneten Sonntag. Und ich wünsche euch natürlich, dass ihr jetzt die nächsten Tage im Frieden verbringt. Ich hoffe, es muss keiner arbeiten, so Arzt, Schwester oder irgend sowas, sondern dass ihr die Feiertage in Ruhe zu Hause verbringt. Resümee ziehen über das vergangene Jahr und beten, dass der Herr das neue Jahr segnet. Ich wünsche euch Gottes Segen, seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.
Wir haben Kaffee, auch ein bisschen.